Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und genau heute vor einem Jahr, am 5. Juni, ist sie erschienen, die Nintendo Switch 2. Das fühlt sich gleichzeitig an wie gestern und wie eine halbe Ewigkeit. Aber schauen wir doch einfach mal in dieser Folge auf ein paar Höhen und Tiefen zurück, auf die Spiele vor allen Dingen, auf Aufreger wie die Game Key Cards oder die unsäglichen Preisdiskussionen. Ich finde, dass die Stimmung rund um die Switch 2 schon vor dem Release ein bisschen merkwürdig war. Nintendo hat sich extrem lange bedeckt gehalten, fast schon zu lange. Die Community war neugierig, die Leaks kursierten, Bilder tauchten auf und irgendwann musste Nintendo reagieren und hat dann diesen kleinen, feinen, aber auch schon irgendwie verfrüht aussehenden Teaser von der Konsole veröffentlicht und dann irgendwie 6 Wochen später oder 8 Wochen, ich weiß es schon gar nicht mehr, folgte dann die große Direct, in der dann eben die Konsole, die Joy-Cons, Mausfeature, Gamechat und auch die ersten Spiele gezeigt wurden. Und ja, hier liegt dann auch schon der erste Bruch in der Community dann irgendwie vor, denn irgendwie waren direkt so 2 Lager vorhanden. Ne? Die einen waren begeistert, endlich mehr Power, endlich ein größeres Display, endlich Spiele, die technisch deutlich zeitgemäßer waren und auch endlich dann hoffentlich Ports, die auch gut genug sind. Die anderen waren dann ehrlich ein bisschen enttäuscht, nicht weil die Konsole schlecht war, sondern weil sie sich nicht neu anfühlte. Und die dann irgendwie gemeint haben, das ist eher eine Switch Pro. Was witzig ist, da man jahrelang hörte, dass die Leute genau eine Switch Pro wollten, da die Switch-Einspiele eben große technischen Probleme mit der Zeit hatten so oder bekamen über die Jahre. Und dann hat Nintendo halt mal einen normalen Nachfolger veröffentlicht und schon war dann wieder eine große Gruppe, beziehungsweise wie groß die Gruppe ist, weiß ich gar nicht, aber sie ist laut. Eine laute Gruppe war dann dadurch direkt wieder unzufrieden und die Wii wird dieses Jahr 20 Jahre alt und damals war Bewegungssteuerung etwas Neues, aber so viele Spiele bekamen dann auch diese Bewegungssteuerung einfach nur so drüber gestulpt. Und das war dann auch sehr schnell nervig, wenn man auf einmal dachte, das hätte aber auch ohne Controller wackeln funktioniert, einfach mit dem Knopfdruck. Wii U hatte zu viele Gimmicks und machte einige Spiele wie Star Fox Zero dank des Bildschirms auch schlechter. Also weil man immer so gucken musste zwischen Fernseher und Bildschirm. Das hat einfach gar nicht gut funktioniert. Ein Star Fox Zero mit der normalen Steuerung wäre ein deutlich besseres Spiel gewesen. Mario Maker dagegen war perfekt für die Wii U dem ganzen Konzept. Aber nur ein Gimmick zu haben, damit man sagen kann, ja, ist neu, das ist halt auch irgendwie Quatsch. Ja, beim 3DS wurde die 3D-Funktion immer seltener unterstützt und am Ende veröffentlichte Nintendo sogar den 2DS, wo dann 3D ja letztendlich unmöglich war. Und ihr wundert euch also sicher nicht, dass wenn ich das alles so erkläre, dass ich zu den Leuten gehöre, die sich einfach freuen, eine bessere Switch zu haben. Eine Switch 2 mit besserer Technik und normaler Steuerung. Den Schock, den wir aber alle teilten, das waren die 80 Euro, die Nintendo für Mario Kart World verlangte. Erinnert mich gut an die Treehouse-Streams, wo dann die Kommentarsektion nur noch aus senkt den Preis bestand. An den traurigen Höhepunkt setzte dann ausgerechnet die Mario Kart World Direct. Uns wurde im Vorfeld erzählt, dass wir dann sehen würden, warum das Spiel so teuer sei, weil ich glaube, Retail ist es sogar noch teurer, sonst nicht da sogar 90 Euro. Jedenfalls, die Erwartungen waren am Anschlag und dann kam ein, nennen wir es mal nett, sehr überschaubares Video. Ja, das war wirklich schlechtes Erwartungsmanagement. Ich kaufte mir dann Mario Kart World im Bundle mit der Switch 2 zahlte damit effektiv nur 40 Euro für das Spiel und war damit eigentlich auch fein. Und wenn wir jetzt auch schon bei den Preisen sind, können wir auch über dieses unliebsame Thema mal ein bisschen reden. Prinzipiell wurden Switch 2 Spiele so 10 Euro teurer. 10 bis 20 Euro letztendlich, ne? Weil man die meisten Switch-Spiele, auch von denen waren 60 Euro, wir hatten Tears of the Kingdom, was 70 Euro gekostet hat und nun auf einmal reden wir über 80 oder 70 Euro Spiele als Standard. Ja, bei uns in Europa war es dann auch oft so, dass physische Spiele 10 Euro mehr kosteten als die digitale Version. So kostete Donkey Kong Bonanza 69,99 Euro digital und 79,99 physisch. Genau wie Kirby Air Riders. Und seit Frühjahr 2026 ist das auch in den USA der Fall. Natürlich dann in Dollar statt in Euro. Es hat aber den Anschein, dass Nintendo die Spielpreisstrategie 2026 angefangen hat, etwas anzupassen. Kirby Air Riders und Donkey Kong Bonanza fuhren, was die Verkaufszahlen angeht, sehr ordentlich mit den 70 bis 80 Euro. Und auch Hyrule Warriors, Chronik der Versiegelung, konnte sich mit den Preisen über 1 Million Mal verkaufen. Aber dann wurde Mario Tennis Fever veröffentlicht und offenbar waren viele Spieler nicht bereit, diese Preise für ein Mario-Sportspiel zu zahlen. Das Spiel verkaufte sich unter 1 Million Mal in den ersten Wochen und damit deutlich schlechter als noch Mario Tennis Aces, welches für 60 Euro angeboten wurde. Und auf einmal wurde Nintendo offener mit variabler Preisgestaltung. Yoshi and the Mysterious Book kostet digital 59,99 Euro und physisch 69,99 Euro. Rhythm Paradise Groove wird 39,99 Euro kosten. Star Fox erscheint Ende Juni für 49,99 Euro digital und 59,99 Euro physisch und damit zum identischen Preis eines Splatoon Raiders. Was für Sammler weniger schön ist, sind die Spielecover, diese riesige rote Switch 2 Balken, ja, der nervt ein bisschen, der nimmt so viel Platz ein. Und dann ist bei den Cross-Gen-Titeln auch noch unter dem Koffer dieser hässliche Disclaimer-Text und als wären Sammler nicht genug bestraft, wurden dann die Game Keycards eingeführt. Das sind diese, in Anführungszeichen, physischen Spiele, bei denen ihr zwar eine Karte und eine Hülle ins Regal stellen könnt, das eigentliche Spiel aber erst heruntergeladen wird. Für die einen ein No-Go, für die anderen verkraftbar, aber spätestens seit dem Verkaufserfolg von Pokémon Pokopia sollte klar sein, dass die Masse an Käufern irgendwie ist. Denen schlicht egal ist, ob das jetzt eine Game Keycard ist oder nicht. Aber für die Sammler, die wirklich einen physischen Gegenstand haben wollen, wo sie sagen, da ist mein Spiel drauf, dafür ist das natürlich sehr, sehr unschön. Und die Hardware galt zum Start auch nicht gerade mal als Schnäppchen. Ja, die unverbindliche Preisempfehlung für die Switch 2 lag bei 469,99 Euro. Und mit dem Mario Kart World Bundle bei 509,99 Euro. Mittlerweile wissen wir, dass ab 1. September die unverbindliche Preisempfehlung auf 499,99 Euro angehoben wird, also für die Konsole ohne Spiel. Wir leben leider seit 2020 in Zeiten, in denen Hardware mit der Zeit teurer wird, anstatt im Preis zu fallen. Und Nintendo, Sony und Microsoft machen das alles nicht freiwillig. Die wollen eigentlich ihre Hardware in so vielen Kundenhänden sehen wie möglich. Aber Zölle, die Weltwirtschaft, explodierende RAM-Preise, getrieben unter anderem vom ganzen KI-Boom, treiben einfach die Speicherpreise und alles, was damit zusammenhängt, in die Höhe. Valve hat Ende Mai die Preise für das Steam Deck OLED um über 200 Euro erhöht. Der Handheld-PC kostet jetzt 87 Euro statt 570 Euro in der Variante mit 512 GB Speicherplatz und die Version mit 1 TB kostet 920 Euro statt bislang 680 Euro. Valve begründet die Preiserhöhung in einem Beitrag auf Steam mit steigender Speicher- und Lagerkosten sowie eben der globalen logistischen Belastung, von denen die gesamte Branche betroffen sei. Also ihr merkt schon, in welchem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld die Switch 2 starten musste. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie teuer die PlayStation 6 werden wird, wenn sie innerhalb der nächsten 2 Jahren erscheint. Reden wir über die Konsole selbst. Und hier wird es interessant, denn quer durch alle Stimmen, die ich mir so angeschaut habe oder angehört habe, herrscht erstaunlich große Einigkeit. Bei der Hardware hat Nintendo insgesamt abgeliefert. Die Switch 2 ist solide und wirkt von der Verarbeitung und Optik wie ein Premium-Upgrade. Es fühlt sich gut an, die magnetischen Joy-Cons an die Konsole zu befestigen. Das finde ich immer noch ich mag diesen Klickeffekt. Also das ist immer noch richtig gut. Das Display ist groß und matt, aber leider nur LCD. Eines der Gründe, warum ich manche Switch 1 Spiele auch heute noch im Handheld-Modus an meiner Switch OLED spiele, weil das OLED-Display einfach optisch, also von den Farben her, sehr viel besser ist. Aber jetzt kommt der Punkt, der mich am meisten beeindruckt hat. KI-Upscaling, aka DLSS. Also die Spiele rendern intern in einer niedrigen Auflösung, werden dann hochskaliert. Und dann wirkt das fast wie eine native Auflösung mit allen Effekten drum und dran. Und natürlich ist die Switch 2 leistungsmäßig weit von einer PS5 entfernt, dank DLSS, kann sie da aber einige der Schwachstellen besser kaschieren. Und wir bekommen auf einmal Spiele wie Cyberpunk oder Resident Evil Requiem auf der Switch 2 und die lassen sich sogar mal richtig gut spielen. Und zwar so, dass man denkt, ach, das ist ein schönes Spiel und nicht, ah, das sieht aber auf der PS5 sehr viel besser aus. Natürlich sieht es auf der PS5 sehr viel besser aus, aber also man kann Requiem beispielsweise wunderbar auf der Switch einfach durchspielen und denkt, das sieht doch alles ganz gut aus. Ja, wenn man dann natürlich die PS5 Pro sieht, dann denkt man, naja gut, das ist doch besser. Aber wir kommen von einer Zeit, wo man halt gesehen hat, das ist jetzt ein schlechter Port oder das ist ein richtig, da wurde richtig Downgrade verabreicht, damit das überhaupt irgendwie auf der Switch 1 läuft. Und deswegen ist das momentan mit der Switch 2 eine tolle Verbesserung. Dazu kommt die richtig gute Abwärtskompatibilität, wo auch sehr viele Spieler einen kostenlosen Patch erhalten haben. Dazu kommt auch von Nintendo, was für mich eine große Überraschung war, dass man jetzt halt so ein Mario Odyssey auch in 1440p spielen kann. Dazu kommt der Performance Boost, also Spiele, die jetzt keine Capped FPS haben, laufen automatisch besser und dann kam später ja noch der Handheld Boost dazu, sprich, ihr könnt Switch 1 Spiele im Docked-Modus auf der Switch 2 im Handheld-Modus spielen. Das klingt jetzt vielleicht komplizierter, aber es geht einfach darum, dass im Handheld-Modus auf der Switch 1 oft niedrigere Auflösungen gefahren werden und die Switch ist jetzt in der Lage, die Switch 2 ist jetzt in der Lage, im Switch 2 Handheld-Modus quasi die Docked-Version eines Switch 1 spielen zu können. Also dann hat man höhere Auflösungen und das ist eine coole Sache. Außerdem möchte ich euch noch dran erinnern, oder ich frage euch, erinnert ihr euch noch, wie quälend langsam der eShop auf der alten Switch war? Auf der Switch 2 lädt das einfach und ihr scrollt alles durch und es wird schnell geladen. Und das ist so eine bessere Nutzererfahrung gegenüber, was wir früher hatten. GameChat und GameShare habe ich dagegen bisher kaum genutzt. Auch das Maus-Feature der Joy-Cons ignoriere ich meist. In der Theorie cool, in der Praxis spiele ich halt dann zu selten mit den Joy-Cons. Klar, ich testete mal, wie Metroid sich damit anfühlt oder ob das Bauen bei Pocopia erleichtert wird. Aber am Ende bin ich einfach ein Pro-Controller-Spieler und der ist auch für mich auch ein Jahr später immer noch einer der besten Standard-Controller. Ich bin einfach damit sehr, sehr glücklich. Genug über Technik und Preise. Reden wir über das, weswegen wir eigentlich hier sind, und zwar die Spiele. Und das ist der Bereich, in dem die Meinungen vielleicht am weitesten auseinandergehen. Ich mag fast alle Nintendo-Serien, deswegen bin ich mit dem Line-Up bisher auch recht zufrieden. Auch wenn das jetzt nicht meine Lieblingsserien alle sind, die da jetzt schon veröffentlicht wurden. Wenn ich mir manche Kommentare aber so durchlese, habe ich den Eindruck, dass viele Nintendo-Fans eigentlich nur Mario- oder Zelda-Fans sind. Aber fangen wir an. Mario Kart World, das Launch-Spiel, der ständige Begleiter der ersten Monate für viele Menschen und gleichzeitig vielleicht auch eins der umstrittensten Spiele des letzten Jahres. Ja, auf der Haben-Seite haben wir spaßiges Gameplay, einen Soundtrack, der Wahnsinn ist, Steuerung ist famos. Auch ich finde, dass die Optik echt was hermacht. Also ich denke jedes Mal, ach, das ist ein schönes Spiel. Auf der Soll-Seite ist halt dann die offene Welt, die sich für viele leer anfühlt. Ja, die langen Verbindungsstrecken zwischen den Rennen, das Fehlen von klassischen drei Runden pro Strecken spielen. Also das, einfach das klassische Mario Kart Strecke auswählen, 3 Runden. Das gibt's ja hier kaum. Ich bin jetzt nicht der größte Mario Kart Spieler, habe das Spiel aber immer mal wieder zwischendurch gespielt, komme dann auf um die 30 Stunden, was für mich okay ist, da ich Mario Kart 8 auch nicht über 100 Stunden oder so gespielt habe in den letzten 10 Jahren. Also das sind auch dann eher, weiß ich nicht, 50, 60 Stunden oder so. Ich hoffe trotzdem, dass Nintendo einen größeren DLC veröffentlicht, was dann einige der Probleme fixt, und dann bin ich doch direkt wieder am Start. Ich glaube wirklich, dass Mario Kart World das beste Mario Kart werden kann, weil die ganzen Grundlagen da sind, aber es fehlt halt noch so ein bisschen Futter, sag ich jetzt mal. Und man sieht ja im Prinzip an Mario Kart 8, wie sehr die Deluxe-Variante mit den Booster-Strecken das Spiel am Ende verbessert hat. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem. Alle vergleichen jetzt Mario Kart World mit Mario Kart 8 Deluxe. Dabei hat Mario Kart World wahrscheinlich mehr Umfang als das ursprüngliche Mario Kart 8. Ja, erst die ganzen DLCs haben Mario Kart 8 Deluxe zu dem gemacht, was es dann am Ende ist. Ungefähr einen Monat nach Launch wurde Donkey Kong Bonanza veröffentlicht, das erste 3D Donkey Kong seit Donkey Kong 64 aus dem Jahr 1999, was übrigens nun auch über NSO Plus Expansion Pack spielbar ist. Für die einen ist Bonanza eines der besten Nintendo-Spiele seit Jahren, wo es halt dann so zwischen Gameplay, Zerstörung, Erkundung, Atmosphäre und Story, wo da alles richtig gemacht wird, so gefühlt. Für anderes ist es ein seltsames Donkey Kong-Spiel, weil irgendwie kein klassisches Jump'n'Run. Es ist eher Erkundung und Zerschlagen und weniger Springen. Dann auch diese einfacheren Bosse. Und ja, also das sind so, glaube ich, die beiden grobe Meinung, die es so irgendwie zu dem Spiel gibt. Aber das finde ich eigentlich gut, weil Nintendo hätte auch einfach Mario Odyssey mit Donkey Kong veröffentlichen können. Aber Donkey Kong spielt sich jetzt hier in Bonanza anders als Mario. Ja, und Erkundung und Zerstörung steht im Vordergrund. Weniger irgendwelche herausfordernden Sprungpassagen. Und ich finde aber, dass Donkey Kong sich in dem Spiel wie Donkey Kong anfühlt und dass Bonanza einfach eine gute Grundlage für neues 3D Donkey Kong sein wird. Und wer die alten Super Nintendo-Spiele gespielt hat, der sollte Bonanza unbedingt durchspielen, denn dann gibt's noch einen richtigen Nostalgie-Flash. Auch mit dem ganzen 2D-Level. Pokémon Pocopia dagegen ist die Überraschung des Jahres. Kaum ein Spiel wurde anfangs so sehr belächelt. Ja, beim ersten Trailer dachten viele, dass das irgendwie wie ein Mobile-Game aussieht. Und was sollen das, dieser Minecraft-Klon, und kann das überhaupt funktionieren und was weiß ich nicht alles. Und dann wurde es in diesem Jahr zum richtigen System-Seller, der die Konsole durch die schwächeren Frühjahrsmonate getragen hat. Ich bin großer Fan der Dragon Quest Builders-Spiele und Pocopia ist einfach Dragon Quest Builders mit Pokémon. Ich habe dieses gemütliche Aufbauspiel genossen, es geliebt, da herauszufinden, wie ich weitere Habitate für Pokémons aufbaue und wie ich dann auch per Terraforming die Landschaft anpasse. Und dann schaue ich mir an, was andere Spieler so gemacht haben, und werde dann so ganz klein vor Ehrfurcht, weil was die da teilweise gebaut haben, das ist ja Wahnsinn. Ich habe aber auch knapp nur 60 Stunden gespielt. Vielleicht hätte ich da hunderte Stunden reingesetzt, wäre da auch noch was Imposanteres rausgekommen. Aber das Spiel gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsspielen 2026. Metroid Prime 4 Beyond war zumindest im Internet eine der größeren Enttäuschungen 2025, wenn man so mal Reviews gelesen hat. Das tut auch ein bisschen weh, weil die Vorfreude so riesig war, auch wegen der langen Entwicklungszeit. Ich denke aber auch irgendwie, dass das Spiel zu schlecht wegkommt, weil es irgendwie Metacritic 78 oder 79, und teilweise reden die Leute, als ob das ein 50er-Spiel wäre. Find das sehr, 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 sehr merkwürdig. Grafik und Musik sind richtig gut. Die Atmosphäre ist großartig. Mich haben die NPCs auch nicht so gestört. Denn so lange sind die ja jeweils gar nicht irgendwie im Spiel dabei. Ihr seid als Samus weiterhin, ich sag mal, 85-90% alleine unterwegs. Knackpunkt bei dem Spiel ist am Ende wahrscheinlich die Wüste in der Mitte der Welt, wo ihr grüne Kristalle zerstören müsst. Und zwar richtig viele, und am Ende überhaupt die Möglichkeit haben, zum Boss zu kommen, müsst ihr halt eine bestimmte Anzahl von Kristallen zerstört haben oder gesammelt haben. Wenn ihr also jetzt nicht ständig zwischendurch Kristalle sammelt, wenn ihr quasi von einer Map zur anderen fahrt, dann habt ihr vielleicht ein Problem, wenn ihr dann am Ende zum Boss wollt und auf einmal heißt es, haha, Edgy Badge, bitte sammelt noch grüne Kristalle und dann fahrt ihr dann 2-3 Stunden durch die Wüste, um dann diese Kristalle zu farmen. Das ist merkwürdig. Das ist eine nicht spaßige Spielzeitstreckung. Und ja, also ich meine, ansonsten meckere ich jetzt nicht, dass eine Wüste öde und leer ist, weil es ist immerhin eine Wüste. Es gibt da auch ein paar Nebenaufgaben und auch Geheimnisse zu entdecken. Ich hätte mir aber lieber noch mehr Nebenaufgaben und Geheimnisse gewünscht und dafür weniger Kristalle zu zerstören. Also das wäre dann auch für die Wüste besser gewesen. Trotzdem mag ich das Spiel. Ich fand es optisch beeindruckend. Natürlich ist es jetzt nicht das beste Prime-Spiel. Und wenn man nur auf Metroid Prime 1 bis 4 guckt, ist es vielleicht auch das schlechteste. Aber hey, das Spiel ist irgendwie okay. Ja, aber okay oder gut, es reicht dann heute vielen Spielern eben auch nicht mehr. Und ja, es ist, wie es ist. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir mit Metroid Prime 4 ein Meister wegbekommen hätten. Aber andererseits, wenn man immer so hört, Probleme bei der Entwicklung und 7 Jahre oder so nach Ankündigung oder 8 Jahre nach Ankündigung erscheint es dann erst, nachdem man die Entwicklerteams ausgetauscht hat und so. Ja, ich glaube, am Ende sind alle froh, dass es überhaupt erschienen ist und nicht irgendwie gecancelt wurde. Kirby Air Riders dagegen ist ein Verkaufserfolg, aber auch eines der Spiele, die mich am wenigsten abgeholt haben. Ich kann mit Metroid Prime 4 mehr anfangen als mit Kirby Air Riders. Ich meine, es läuft makellos. Technisch ist es ein sehr beeindruckendes Spiel für die Konsole. Randvoll Optionen, Inhalt, Features. Aber ich finde die normalen Rennen eigentlich interessanter als die City Trials. Dabei ist City Trial eigentlich der Fokus des Spiels, auch gerade wenn es um Langlebigkeit angeht. Aber das hat bei mir halt gar nicht gezündet. Ja, und Story-Modus habe ich jetzt 2-mal durchgespielt, um irgendwie alle Fahrer da freizuschalten. Aber das ist eben auch nur eine Aneinanderreihung der von Minispielen. Und ich freue mich über den Erfolg. Ja, ich finde es klasse, dass dieses Spiel, was so eine Gurke war auf dem GameCube, dass da Nintendo überhaupt gesagt hat, komm, wir machen da mal eine Fortsetzung. Jetzt machen wir quasi die ultimative Version und dass das halt jetzt dann veröffentlicht wurde und sich dann fast 3 Millionen Mal verkauft hat, das ist stark. Aber es muss auch nicht jedes Spiel für mich sein. Von daher bin ich damit auch fein. Hyrule Warriors Age of Imprisonment hat mir dagegen schon total gefallen. Da habe ich über meine 20 Stunden Spaß mit gehabt. Aber auch hier, ne, mögt ihr die Warriors-Spiele, ist das vielleicht eins der besten Teile der Reihe? Habt ihr bisher keinen Zugang zu der Reihe, werdet ihr das mit diesem Spiel auch nicht finden. Ich fand's cool, ein paar Hintergründe zu Tears of the Kingdom zu bekommen. Ich mochte die neuen Charaktere und die Star Fox Levels. Also ich nenne sie jetzt mal Star Fox Levels. Es bleibt aber auch irgendwie ein gutes Podcast-Spiel, wo man einfach so irgendwie einen Podcast hört und dann sich durch die Gegnerhorden metzelt. Es läuft flüssig, es sieht ganz gut aus. Der Vorgänger war ein Paradebeispiel dafür, warum die Switch 1 überfordert war und warum neue Hardware langsam gut ist. Auch mit Pokémon Legends ZA hatte ich richtigen Spaß. Ich mochte die Echtzeitkämpfe, verrückterweise auch die Story, die quasi eine Fortsetzung von X and Y ist. Und so schön ist das Spiel dann auch war, in 60 FPS zu spielen. So sehr sah man auch hier, dass halt die Wurzeln die Switch 1 ist und dass dann halt die Fenster einfach nur Textur, eine 2D-Textur sind. Und dann gab es auch diverse andere Unzugänglichkeiten. Es war vor allen Dingen sehr repetitiv und man ist halt eigentlich nur in der Stadt unterwegs, was ein bisschen langweilig auf Dauer ist. Und ja, also gibt genug Kritikpunkte. Und ich fand das erste Legends, das war halt natürlich das bessere Spiel. So, das hätte ich gerne mal in der Switch 2 Version gehabt. Das in 60 FPS mit der schönen Optik würde ich wahrscheinlich nochmal durchspielen. Ob ich in Legend ZA nochmal durchspiele, weiß ich nicht. Mario Tennis Fever liefert das beste Mario Tennis Gameplay überhaupt und auch den größten Umfang in der Reihe. Aber der Story-Modus war zäh, war nur ein Tutorial nach dem anderen und am Ende auch ziemlich belanglos. Im lokalen oder überhaupt im Multiplayer macht's Laune. Ich habe eine recht ausführliche Folge zum Spiel gemacht, da könnt ihr auch gerne reinhören. Ich hoffe, dass die Verkaufszahlen noch ein bisschen ansteigen, da bis auf den Adventure-Modus die Qualität wirklich da ist. Und ich denke, dass das Spiel weniger Kritik bekommen hätte, wenn es 50 oder 60 Euro gekostet hätte. Drag and Drive oder Drag X Drive war so ein experimentelles Bewegungssteuerungsspiel mit öder Präsentation, steiler Lernkurve und wenig Inhalt fürs Geld. Das ist eine tolle Mischung, oder? Wer sich drauf einlässt und es mit anderen mal ernsthaft spielt, der kann tatsächlich Spaß haben, auch weil diese Joy-Con-Bewegungssteuerung dem Spiel eine gewisse Persönlichkeit gibt. Aber es wurde irgendwie kaum verkauft. Die Community war einfach viel zu klein, um das Spiel zu tragen. Und ich verstehe bis heute nicht, wieso diese Art, die gewählt wurde, dieses Grau mit den Spielfiguren ohne echtes Charakter, da hätte ich mir lieber etwas Richtung Arms gewünscht. Haben wir nicht bekommen und deswegen, ja, haben die meisten dieses Spiel schon wieder vergessen. Genauso wie Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Diese beiden Spiele, Drag X Drive und Nintendo Switch 2 Welcome Tour, sind wahrscheinlich die größten Enttäuschungen im ersten Switch 2 Jahr. Bei Welcome Tour gab es direkt nach Ankündigung die Frage, warum es nicht ein Bundled Game wie Sports war. Und die Frage ist berechtigt, da das Spiel im Grunde eine interaktive Führung durch die Konsole ist, garniert mit einigen Minispielen, die teilweise auch recht spaßig sind. Ich hatte auch meinen Spaß, habe glaube ich über 6-7 Stunden mich damit beschäftigt. Ich habe aber andererseits auch schon wieder vergessen, dass das Spiel existierte. Ich habe es halt am 7. Juni 2025 irgendwie in einem Rutsch durchgespielt und dann zwei Etappen und danach nie wieder angerührt. Anders ist es beim nächsten Spiel der Fall und das ist quasi das letzte Spiel von Nintendo, was im ersten Switch 1, im ersten Switch 2 Jahr veröffentlicht wurde, und zwar Yoshi and the Mysterious Book. Das ist ein spätes Highlight im ersten Switch 2 Jahr und das Spiel hatte es schwer, da viele es als zu leicht empfinden oder denken, dass sie dann zu erwachsen mittlerweile seien für sowas, wenn man diese Trailer ansieht, oder dass ein Spiel, wo man keinen Schaden nimmt im Zeitalter des Souls-like, doch irgendwie unwürdig sei. Andere haben sich vielleicht ein Woolly World 2 gewünscht, aber genau das ist Yoshi and the Mysterious Book eben nicht. Es ist absolut kein klassischer Plattformer. Es gibt kein Game-Over-Bildschirm, keine Leben, ihr könnt nicht sterben. Plattforming existiert, ist aber nie der Fokus. Das Spielziel ist es, Kreaturen zu erforschen. Jedes Level dreht sich um eine andere Kreatur und eure Aufgabe ist es, mit ihr auf jede erdenkliche Weise zu interagieren. Erstmal ganz banal. Die Kreatur fressen, mal sehen, wie sie schmeckt quasi. Dann wieder ausspucken, gucken, was passiert, wo die Figur vielleicht hinläuft. Auf den Kopf springen, solche Sachen. Und dann hat jede Kreatur ihre eigene Fähigkeiten, mit denen sie auf die Welt und eben auch auf andere Kreaturen reagiert. Und jedes Mal, wenn ihr etwas Neues entdeckt, kritzelt euer mysteriöses Buchbegleiter Enzo eine Notiz dazu. Und schon diese Entdeckungen sind befriedigend. So etwa wie wenn ihr den Pokédex nach und nach füllt. Die Notizseiten zu jeder Kreatur gehen dann auch immer weiter und weiter. Und dann hast du irgendwie immer, ja, ich habe noch eine Seite entdeckt. Und das Beste ist halt, jede Kreatur ist im Grunde ein eigenes Spiel oder hat eine eigene Spielmechanik. Ja, die Levels sind um diese Mechanik herum gebaut. Ja, mal spielt sich das wie eine Reihe von Rätseln, mal wie so ein klassisches Sammeln und Manövrieren. Dann habt ihr vielleicht so eine, ich nenne es jetzt mal Alien Isolation Sequenz, wo ihr also vor einem Gegner abhauen musst und dann müsst ihr Sachen sammeln. Mal müsst ihr einfach nur durch Surfen oder Fliegen oder es ist wirklich sehr extrem abwechslungsreich, denn zu all diesen Fähigkeiten von den Kreaturen kommen dann auch die normalen Yoshi-Fähigkeiten, also fressen, Eier werfen und jetzt eben neu auch Dinge auf dem Rücken laden. Und das ist alles zusammen eine enorme spielerische Vielfalt. Aber was ist dann, wie ich eben gesagt habe, mit den Herausforderung, wenn man nicht sterben kann, und man könnte halt sagen, es gibt halt keine Herausforderung. Ja, die Herausforderung liegt im Lösen. Es ist ein Puzzle-Plattformer und an einem Rätsel verliert man sich dann halt und versucht zu gucken, wie man das löst und was man in dem Level alles noch so machen kann. Und dann fände ich auch tatsächlich, dass es nervig, wenn man quasi durch das Level geht, versucht, das die Lösung zu finden, und dann muss man ständig drüber achten, oh Gott, ich habe kein Leben mehr, oh, ich werde schon wieder angegriffen. Das hätte den Flow etwas gestört. Und so kann ich relativ unbehelligt durch ein Level gehen, bis auf ein paar Ausnahmen, und kann herausfinden, wie das Level funktioniert. Und das finde ich extrem fesselnd. Die meisten Spiele mischen ja Gameplay-Herausforderung mit Erkundung. Dieses hier steckt alles in die zweite Kategorie, also nur in Erkundung. Und das ist erfrischend und extrem abwechslungsreich. Jedes Level unterscheidet sich von den Spielmechaniken. Und manche Levels haben sogar so tolle Spielmechaniken, dass ich mir ein ganzes Spiel damit gewünscht hätte. Das ist natürlich trotzdem kein perfektes Spiel. Manche Ideen sind stärker als andere. Manche Levels sind auch zu kurz, wo ich dachte, auch schon vorbei. Und ja gut, die Bosskämpfe sind es kaum der Rede wert. Aber es macht halt Spaß, neue Kreaturen zu entdecken und mit dem Wissen dann auch ältere Levels nochmal zu besuchen, weil man dann oft neue Sachen freischalten kann. Optisch ist das Spiel super und erneut wechselt der Grafikstil bei der Serie, was irgendwie normal ist. Yoshi, das ist so eine Yoshi-Spiele-Tradition mittlerweile. Weil Yoshi Island hat einen ganz eigenen Stil gehabt, Yoshi Story ebenso, Woolly World, Crafted World, die sehen alle komplett unterschiedlich aus und alle sahen oder sehen auf ihre Art und Weise und vor allen Dingen zu ihrer Zeit großartig aus, und da macht jetzt auch Mysterious Book keinen Unterschied. Diese Buch- und Notizen-Optik, dieses gezeichnete, also die Levels sind so gezeichnet, und dann hast du den Yoshi, der aber irgendwie gefühlt aus einem Stop-Motion-Film hätte entspringen können. Das absolut Beste sind die Kreaturen, ja, das sind wirklich bizarre, witzige Kreaturen, völlig eigene Designs, viele der besten Kreaturen aus den alten Yoshi-Spielen kommen zurück, dazu aber auch ein Schwung neuer alberner Wesen, das ist richtig gut gelungen. Diesmal passt auch der Soundtrack, denn dort schwächelte Crafty World etwas, die Melodien, die tragen das Spiel und unterstützen das entspannte Gefühl, ohne aber jetzt irgendwie so ein Song zu haben, wo ich denke, boah, der ist Hammer. Sondern es ist eigentlich alles so, ist okay. Man ist so im Flow und kann sich konzentrieren, das passt schon. Viele werden für den Preis das Gefühl haben, dass es sich dann nicht lohnt, so ein Spiel zu kaufen mit so kurzer Spielzeit. Dazu gesagt, für die 6 Welten brauchte ich etwa 7 Stunden, aber man schaltet nach dem Abspann dann weitere Welten frei, die Spielzeit locker verdoppeln können. Und dann bin ich wieder so beim alten Thema. Früher war es okay, wenn man für 60 Euro oder so ein 10-15-Stunden-Spiel gespielt hat. Und ich gehe davon aus, dass wenn ihr versucht, das Buch hier zu komplettieren, auf 100% zu bringen, dann reden wir hier von 20, 25, 30 Stunden oder irgendwie sowas. Also ich denke, das passt insgesamt. Zumindest, wenn ihr nicht der Ansicht seid, dass jetzt jedes Spiel ein Open-World-Spiel von 70, 80 Stunden sein muss. So. Ich denke, in 10 Jahren reden wir über dieses Spiel als unterschätzten Geheimtipp, als Kultklassiker, den damals alle übersehen haben. Ich kann nicht selber nicht sagen, ob es das beste Yoshi-Spiel ist, aber es ist einer der besten. Also es ist so dann vielleicht Top 3 oder so. Es ist neu und das ist gut. Und das zeichnet für mich auch das erste Switch 2 ja etwas aus. Wir haben einige Fortsetzungen erhalten, die wir nicht erwarten konnten, und oftmals ging Nintendo einen ganz anderen Weg. Ja, also Mario Kart World ist mit der großen verbundenen Welt ohne klassischen Rundenrennen und mit den ganzen Abkürzungen oder den Walljumps nicht einfach Mario Kart 9, sondern es ist ein eigenes Spiel. Und Knockout Tour ist vielleicht der spaßigste Modus seit langem. Es fehlt aber an Inhalt oder auch die Option, mehr klassisch Rennen spielen zu können. Donkey Kong Bonanza ist ein erfrischendes neues Spiel mit neuen Spielmechaniken und nicht einfach nur in Donkey Kong in Mario oder Mario in Donkey Kong Optik. Und dasselbe gilt für Yoshi, was The Mysterious Book, was eben nicht einfach nur Yoshi Woolly World 2 ist und auch wieder was komplett Neues. Wir hatten aber auch zusätzlich klassische Fortsetzungen wie Hyrule Warriors, Kirby Air Riders oder Mario Tennis. Dazu komplett neue Spiele wie Pokémon Pocopia. Und ich mag einfach diese Mischung aus neu und aus Fortsetzungen, die was wagen, und komplett neuen Spielen, aber auch klassischen Fortsetzungen. Und das alles mit einer Mischung aus Genres und auch Serien, finde ich gut. Und so geht es ja auch weiter mit Star Fox, Splatoon Raiders und Fire Emblem Fortune's Reef, die ja alle noch in diesem Jahr erscheinen. Bezüglich Third Party ist Nintendo auch so gut aufgestellt wie noch nie zuvor. Cyberpunk 2077 inklusive Phantom Liberty Erweiterung zeigte von der ersten Sekunde, was mit der Konsole möglich ist, wenn man genug optimiert. Dann die Capcom-Welle mit Resident Evil 7, 8, 9, also Requiem, und das überraschende gute Pragmata und Street Fighter und alles. Indiana Jones and the Great Circle, technisches Schmuckstück und komplett auf der Cartridge. Final Fantasy 7 Remake und Rebirth sind beide erhältlich, auch gut gelungene Umsetzungen. Wir bekamen mehrere Yakuza-Spiele, aber dann auch die EA-Spiele wie Madden oder EAFC, wir haben NBA bekommen, wir haben WWE bekommen, also wer auf Sportspiele steht, der ist hier auch gut bedient. Aber die Indies glänzten sowieso, sei es mit Hollow Knight, Silksong oder Hades 2 oder recht aktuell Mina the Hollower. Das ist der lang erwartete, oft verschobene Nachfolger des Studios Yacht Club Games, die halt hinter Shovel Knight stehen. Und ich sage es gleich vorweg, die ersten 1-2 Stunden können sperrig wirken, fast abweisend manchmal, weil der Schwierigkeitsgrad da relativ hoch ist. Gibt dem Spiel aber noch etwas Zeit, denn ab dem zweiten Gebiet spätestens, würde ich sagen, zündet die Magie und ab dann kommt man kaum noch los, denn dann habt ihr euren Charakter schon was aufgelevelt, neue Schmuckstücke gefunden, die euer Leben erleichtern und ihr habt wahrscheinlich mehr Lebensenergie und alles Mögliche und dann macht das Spaß und das ist auch das Gute an dem Spiel, man kann zur Not auch immer wieder ein bisschen leveln, grinden, wenn man meint, man ist gerade etwas zu schwach auf der Brust. Das Spiel strotzt so von einer ganz tollen Pixeloptik im Game Boy Color Look und fängt auch eine stimmungsvolle Gothic-Horror-Atmosphäre ein, die mit den besten Castlevania-Spielen mithalten kann. Ja, es sieht wie ein klassisches 2D-Zelda aus, außer dass sie halt eine Maus spielt. Aber das hat dann auch zusätzliche Ideen aus der Souls-Reihe. Und etwa, dass ihr beim Sterben eure Währung und Erfahrungspunkte verliert. Zumindest wenn ihr es nicht schafft, den Gegner, der euch getötet hat, beim nächsten Mal umzuhauen. Und der Umfang ist irre, weil eigentlich war das ein kleines Nebenprojekt, das einfach so in 1-2 Jahren entwickelt werden soll. Am Ende haben sie 6 Jahre dran gesessen und so ein 20-30-Stunden-Brocken rausgehauen mit 5 verschiedenen Hauptwaffen, die sich komplett anders spielen, dutzenden Trinkets, 7 einzigartigen New Game Plus Durchläufen, hunderte von Modifikationen, mit denen ihr das Spiel auch leichter und schwerer für euch selber einstellen könnt, dann werden halt Achievements geblockt, je nachdem, gibt's bei der Switch sowieso nicht, von daher kann euch das dann auch egal sein. Makellos ist es natürlich nicht, aber ich habe auch erst so 9 oder 10 Stunden gespielt. Ich vermisse immer noch eine Ingame-Karte, hätte ich schon ganz gut gefunden, auch wenn das Level-Design insgesamt sehr gut ist, dass man auch ohne klarkommt. Ich finde, es gibt ein paar nervige Escort-Quests, aber trotzdem Spielmechanik und Level-Design herausragend gut. Man kommt so richtig organisch verschachtelte Burgen, Sümpfe, Bergpfade und so, ne? Und dann schaltet man Abkürzungen frei und denkt auf einmal, ach, hier bin ich jetzt. Ja, so wie bei Dark Souls. Das finde ich immer wieder schön. Ich muss es natürlich noch durchspielen, deswegen kann ich es auch nicht abschließend das bewerten. Mir gefällt aber eigentlich alles daran, von Grafik bis zur Musik. Ich komme schwer davon los und definitiv mein persönlicher Anwärter auf das Spiel des Jahres. Wer also nicht nur Switch 2 Exklusivspiele spielt, hat unfassbar viele Spiele zur Auswahl. So viele wie noch nie zuvor in einem vergleichbaren Zeitraum für Nintendo-Konsole. Aber trotzdem meckern die Leute gerne. Ne? Das wird man auch bei diesen ganzen Rückblicken jetzt immer mal wieder sehen. Die so, oh, aber ich habe das nicht bekommen und das nicht bekommen und so. Und ich finde, das ist auch so die wichtigste Botschaft aus diesem Jahr, auch weil dieses Line-Up nicht für jeden war. Es ist völlig okay, ein Spiel nicht zu mögen, das andere lieben. Das ist völlig in Ordnung. Ja, es ist auch okay, mit einem Spiel Spaß zu haben, was irgendwie Metacritic 60 oder 70 hat und eben nicht Metacritic 85. Ja, aber in den sozialen Medien und auf YouTube haben dann schlechte Nachrichten irgendwie Konjunktur und lasst euch davor nicht runterziehen, wenn ihr bisher irgendwie happy seid mit eurem, mit Nintendo-Line-Up. Ja, wenn ihr damit nicht zufrieden seid, hey, die Zeldas und Marios kommen alle noch genauso wie die nächsten Smash Bros. Oder Animal Crossings. Ja, aber vielleicht gibt der eine oder andere auch mal so die kleineren Serien oder Spielen mal eine Chance. Ja, denn das erste für zwei Jahre hatte ein doch solides Line-Up, gutes Line-Up, aber eben bis auf Mario Kart noch nicht so die großen Marken. Das ist aber mittelfristig vielleicht sogar ein Vorteil, weil jetzt irgendwie fast 20 Millionen Switch 2 verkauft wurden und das eben ohne neues Mario oder Zelda oder Animal Crossing oder was auch immer. In den schwierigen Zeiten, die sicherlich kommen werden, weil die Hardware so teuer wird, kann dann Nintendo aber noch nachlegen und hat eben jetzt nicht schon im ersten Jahr das ganze Pulver verschossen. Das ist eben ganz cool. Und wie bereits erwähnt, erscheinen Star Fox und Splatoon Raiders bis Ende Juli. Ein Remake eines tollen N64-Spiels und ein neuer Singleplayer-Spin für die Splatoon-Reihe. Dazu gibt es Gerüchte über ein Ocarina of Time Remake gegen Jahresende. Pokémon Wind und Welle erscheint 2027. Und wie immer wissen wir sowieso kaum etwas von Nintendos großen Plan, vom Masterplan. Ja, die mögen halt mittlerweile auch, dass sie Spiele eher kurzfristig ankündigen, mit vielleicht maximal ein Jahr Vorlaufzeit, manchmal auch nur Wochen oder Monate. So erwarte ich dann auch von einer möglichen Nintendo Juni Direct auch nur einen Ausblick auf das restliche Jahr. Vielleicht ein Teaser noch für 2027, aber nicht mehr. Ich bin zufrieden. Ich hätte mir natürlich, hätte ich gerne noch ein Xenoblade oder irgendwie sowas gehabt oder ich hätte auch ein Zelda genommen oder Mario, was weiß ich. Aber es kamen doch, ich glaube, neun exklusive Switch 2 Spiele raus, wovon ich 6, glaube ich, ganz gut finde. Und dazu kommen noch diverse Switch 2 Editions, die ich eigentlich auch alle gespielt habe. Da war halt nur Mario Party ziemlich enttäuschend. Das andere war alles ziemlich in Ordnung. Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles X hatte leider einen schlechten Port. Also das waren so nochmal die kritischen Geschichten. Aber sonst habe ich die Switch 2 Editions gemocht. Ich meine, ich habe die aber auch alle nie zum Vollpreis kaufen müssen, weil ich die Spiele schon hatte und habe ja nur den Update-Preis gezahlt. Also von daher, das muss man auch nochmal bedenken. Aber wer die noch nicht hatte, für den ist doch, also wer keine Switch hatte und konnte jetzt mit der Switch 2 loslegen und Breath of the Wild und Tears of the Kingdom irgendwie in 1440p zu spielen, in 60 FPS, das ist doch Hammer. Also da sind gute Sachen dabei und ich bin sehr gespannt, was das zweite Jahr dann so bringen wird. Ich hoffe, es bringt weniger Drama und mehr Freude an Videospielen, denn wir brauchen in der Videospiel-Community mehr positive Vibes, denn am Ende sind wir alle aus diesem einen Grund hier, aus Liebe zu Videospielen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.